NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Thomas Spickhoffen. Herzlich willkommen.
Wir verurteilen diesen barbarischen Feigenakt des Terrors auf das Schärfste. Er zielte mitten in das Herz der türkischen Metropole Istanbul, die wir alle für ihre Weltoffenheit schätzen. Wir stehen in diesen Stunden fest an der Seite der Türkei.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier, heute Mittag nach dem Anschlag in Istanbul vor wenigen Minuten ist er noch einmal vor die Presse getreten mit neuen Informationen. Wir berichten gleich darüber. Und außerdem über den Hunger im syrischen Kriegsgebiet, an dem sich auch wenig geändert hat, nachdem ein Hilfskonvoi der UN die belagerte Stadt Madaya erreicht hat. Wir berichten auch über die Einigung der Koalition auf Verschärfungen im Strafrecht nach der Silvesternacht von Köln, über das Ziel des Verteidigungsministeriums, Drohnen in Israel zu leasen, über die Entscheidung des Wirtschaftsministers, die Fusion Tengelmann und Kaisers Edeka und Tengelmann zuzulassen und darüber, warum das Wort Gutmensch zum Unwort des Jahres 2015 erklärt wurde. Und zum Schluss würdigen wir Ruth Leuwerick, die Schauspielerin, die heute im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Zunächst aber zu dem Anschlag in Istanbul. 10 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, mindestens 8 davon kamen aus Deutschland. Das hat Außenminister Steinmeier vor wenigen Minuten offiziell bestätigt. Außerdem soll es mindestens 15 Verletzte gegeben haben, darunter noch einmal 9 Touristen aus Deutschland. Den Tag des Schreckens in Istanbul fasst Thomas Bormann zusammen.
Der Selbstmordattentäter hatte seine Bombe gezündet, als er neben einer Reisegruppe aus Deutschland stand. So sind auch unter den 15 Verletzten des Anschlags zahlreiche Deutsche. Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu war sichtlich erschüttert, als er am Nachmittag eine Erklärung abgab.
Da es sich bei den meisten der Todesopfer um deutsche Staatsbürger handelt, möchte ich an dieser Stelle an unseren Freund und Partner Deutschland appellieren. Alle 78 Millionen Türken trauern um die Opfer dieses Terroranschlags. Wir werden der Opfer ewig gedenken. Die Familien der Opfer können sich sicher sein, dass sie in der Türkei immer willkommen sein werden und dass sie immer in Freundschaft empfangen und wie türkische Staatsbürger angesehen werden. Das Gleiche gilt auch für die Familie des Opfers anderer Nationen.
Die Ermittler haben inzwischen die Identität des Attentäters herausgefunden. Es war ein 27-jähriger Mann aus Syrien. Er gehörte der Terrormiliz Islamischer Staat an, sagte Ministerpräsident Davutoğlu. Der Täter hatte seine Bombe um 10.20 Uhr gezündet, als sich bereits viele Touristengruppen auf dem großen Hauptplatz im belebten Stadtteil Sultan Ahmet aufhielten. Hier liegen die berühmten Sehenswürdigkeiten Istanbuls, die Blaue Moschee, die Hagia Sophia. Hier treffen Besucher aus aller Herren Länder zusammen. Der Täter hatte offenbar ganz bewusst dieses Ziel gewählt, um möglichst viele ausländische Besucher mit in den Tod zu reißen und um gleichzeitig der Türkei insgesamt zu schaden, denn der Tourismus zählt hier zu den wichtigsten Branchen. Nun aber fürchten die Hoteliers und Gastwirte in Istanbul, dass weniger Touristen kommen. Schließlich hat auch das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für Istanbul deutlich verschärft. Es empfiehlt den Touristen in Istanbul dringend, Menschenansammlungen zu meiden und keine öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Schließlich gilt nach wie vor eine Terrorwarnung für die gesamte Türkei. Erst vor 3 Monaten, im Oktober, hatten 2 Selbstmordattentäter in der Hauptstadt Ankara mehr als 100 Menschen in den Tod gerissen. Auch die beiden Attentäter werden dem IS zugerechnet. Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu:
Wir müssen in globaler Solidarität zueinander stehen. So wie wir schon nach den Anschlägen von Paris Schulter an Schulter standen, müssen wir auch nach den Anschlägen von Ankara und nun Istanbul solidarisch handeln.
Istanbul ve Ankara'da yapılmış olan saldırılara karşı da hep beraber omuz omuza duralım.
Istanbul, die quirlige Metropole am Bosporus, wirkt heute wie gelähmt und trauert um die getöteten Touristen.
Aus Istanbul berichtete Thomas Bormann. Wir kommen nach Deutschland. Nur 12 Tage hat es hier gedauert nach der denkwürdigen Silvesternacht von Köln, aber auch in anderen Städten in Deutschland. Da ist man sich in der Bundesregierung weitgehend einig. Deutschland muss schneller abschieben können und auch das Sexualstrafrecht muss verschärft werden. Entsprechende Vorschläge haben heute Innenminister de Maizière von der CDU und Justizminister Maas von der SPD auf den Tisch gelegt. Manchmal ist die Große Koalition in Berlin nicht nur groß, sondern tatsächlich auch schnell. Aus Berlin berichtet Volker Schaffranke.
Nach den Übergriffen in Köln wurde tagelang heftig und auch kontrovers debattiert. Werden Frauen in Deutschland ausreichend geschützt? Wenn unter den Tätern Flüchtlinge oder Asylbewerber waren, können diese nicht schneller abgeschoben werden? Nur 12 Tage nach den Vorfällen in der Silvesternacht legte CDU-Innenminister Thomas de Maizière Gesetzesverschärfungen vor. Wird ein krimineller ausländischer Straftäter wegen Körperverletzung, sexuellen Übergriffen, Diebstahl oder Angriffen auf Polizeibeamte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, dann soll er schneller ausgewiesen werden können.
Zukünftig liegt ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse bereits dann vor, wenn ein Straftäter wegen dieser Delikte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, unabhängig davon, wie hoch die Freiheitsstrafe war und unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt ist oder nicht.
Diese Verschärfung soll auch für Minderjährige gelten und beträgt die Haftstrafe 1 Jahr oder mehr, dann soll es für den verurteilten ausländischen Straftäter auch nicht mehr möglich sein, eine Anerkennung als Flüchtling zu erhalten.
Das ist eine harte, aber richtige Antwort des Staates auf diejenigen, die glauben, obwohl sie hier Schutz suchen, Straftaten begehen zu können, ohne dass das Auswirkungen auf ihre Anwesenheit in Deutschland hat.
Konstruktiv und effektiv wurde auch mit SPD-Justizminister Heiko Maas zusammengearbeitet, hieß es aus dem Innenministerium. Beide Minister verstehen sich nicht nur auf fachlicher Ebene gut. Für Maas ist klar, diese Änderungen dienen in erster Linie dem Opferschutz. Sie seien aber auch notwendig, um die überwältigende Mehrzahl der unbescholtenen Flüchtlinge in Deutschland zu schützen.
Diese haben es nicht verdient, mit kriminellen Ausländern in einen Topf geworfen zu werden.
Auch von der Kanzlerin werden beide Minister öffentlich gelobt, dass sie sich so schnell und geräuschlos geeinigt haben.
Wir werden jetzt erst einmal überlegen, wie können wir den parlamentarischen Prozess möglichst schnell stattfinden lassen, damit diese Rechtslage dann auch da ist, auf deren Basis dann die Gerichte auch Recht sprechen können.
Die Linke will sich die Vorschläge sehr genau anschauen. Fraktionschef Dietmar Bartsch warnt allerdings vor Aktionismus.
Wir brauchen vor allen Dingen Initiativen beim Gesetzesvollzug. Es muss endlich umgesetzt werden, was heute Gesetzeslage ist. Es müssen diejenigen, die Straftaten begehen, zur Verantwortung gezogen werden.
Geplant ist, dass die Gesetzesverschärfungen zur schnelleren Abschiebung von kriminellen Ausländern noch im Frühjahr in Kraft treten können.
Für Ralf Jäger, den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, ist die Sache ziemlich klar. Die Polizei in Köln ist schuld an dem, was da in der Silvesternacht in Köln passierte. Und auch an der schlechten Aufklärung und Kommunikation anschließend. Die Unterstützung seiner Chefin, Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, hat er für diese Sichtweise. Für die Opposition ist die Sache aber auch klar. Der Minister handelt nicht konsequent. Er wird zu einer Belastung für die innere Sicherheit des Landes Nordrhein-Westfalen. CDU und FDP wollen weitere Fragen jetzt in einer Sondersitzung des Landtages noch in dieser Woche klären. Aus Düsseldorf berichtet Stefan Lauscher.
Die Luft wird allmählich dünner für Ralf Jäger. Die Opposition macht Druck. Noch in dieser Woche wird es auf Antrag von CDU und FDP eine Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf geben. Die Ministerpräsidentin soll sich erklären, fordert Oppositionschef Armin Laschet von der CDU.
Damit die Frau Ministerpräsidentin auch die Gelegenheit hat, in Nordrhein-Westfalen zu den Abgeordneten, zu den Menschen zu sprechen und nicht auf Talkshows in Berlin angewiesen ist.
Auch kommende Woche in der nächsten Sitzung des Innenausschusses wird sich der Minister erneut vielen unbequemen Fragen stellen müssen. Jäger wird immer mehr zum Gejagten. Die Auskünfte gestern bei einer fast 5-stündigen Sondersitzung des Innenausschusses haben der Opposition nicht gereicht. Warum zum Beispiel, fragt CDU-Mann Laschet, hat die Polizei Angaben über die konkreten Herkunftsländer der Tatverdächtigen zurückgehalten, wenn es doch angeblich keine Weisungen gab? Noch deutlicher wird FDP-Chef Lindner. Die Ereignisse in Köln hätten zu einem massiven Vertrauensverlust der Bürger in den Rechtsstaat geführt. Aber der Minister wasche seine Hände in Unschuld.
Für uns ist es beschämend, dass er jetzt alle Verantwortung auf diese Polizei ablehnt und damit auch den Ruf von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die ihre Knochen für uns hinhalten, beeinträchtigt. Die Gewerkschaft der Polizei ist deshalb zu Recht empört. Das Vertrauen dieser Polizeiorganisation in Nordrhein-Westfalen in ihren Innenminister, der sich schützend vor sich stellen müsste, ist beeinträchtigt.
Ausdrücklich den Rücktritt des Innenministers fordern wollten auch heute weder Laschet noch Lindner.
Wir werden den Rücktritt von Herrn Jäger dann fordern, wenn klar ersichtlich wird, dass Fehlentscheidungen, die er persönlich zu verantworten hat, oder Fehlinformationen der Öffentlichkeit ihm oder seiner Politik unmittelbar zuzuordnen sind. Den Rücktritt fordern wir nicht nur wegen politischen Unvermögens. Das ist bei Herrn Jäger dokumentiert.
Die Ministerpräsidentin sei jetzt gefordert, ihren Minister, der die Lage nicht mehr im Griff habe, zu entlassen. Für Hannelore Kraft ist das kein Thema. Gestern Abend in der ARD-Sendung Hart aber fair stellte sie sich demonstrativ hinter ihren Minister.
Wir schauen nicht dran vorbei, dass es Gruppen gibt von Migranten, von Flüchtlingen, von Zuwanderern, wie immer und aus welcher Gruppe auch immer, wo wir es mit Straftaten zu tun haben. Nur das, was dort geschehen ist, in dieser Dimension, das haben wir alle noch nicht vorher erlebt. Keiner von uns.
Hannelore Kraft gestern Abend bei Hart aber fair. Madaya ist eigentlich nur ein kleiner Ort in Syrien, ein paar Kilometer entfernt von der Grenze zum Libanon, 10.000 Einwohner normalerweise. Seitdem aber die Menschen vor dem Bürgerkrieg im Lande fliehen, ist die Zahl der Einwohner auf 40.000 gestiegen. Not und Elend herrschen in der Stadt, die seit Monaten von Assad-freundlichen Truppen belagert wird. Endlich nun hat ein Hilfskonvoi Madaya erreicht, aber er kann nur die allererste Not lindern. Und Madaya ist auch kein Einzelfall, wie Sabine Rossi berichtet.
It's really heartbreaking to see the situation of the people.
Es breche ihm das Herz, sagt Pavel Krzyszek vom Internationalen Roten Kreuz in Damaskus. Er hat die Hilfslieferungen nach Madaya begleitet.
You see a lot of people on the street, some of them smiling to us.
In den Straßen sind viele Leute. Einige von ihnen lächeln uns an und winken uns zu, aber viele sind einfach zu schwach. Sie sehen ausgelaugt aus und sehr müde.
Very tired.
Seit Juli 2015 ist Madaya belagert. Ein halbes Jahr war die Kleinstadt nahe der libanesischen Grenze so gut wie von der Außenwelt abgeschnitten. Der Weg hinaus ist auf der einen Seite vermint und von Scharfschützen versperrt. Auf der anderen Seite kontrolliert die syrische Armee die Straßen und mit ihr verbündete Kämpfer der Hisbollah. Denn in Madaya haben bewaffnete Regimegegner eine Basis. Bald gingen in Madaya die Lebensmittelvorräte zu Neige, ebenso die Medikamente. Auf dem Schwarzmarkt stiegen die Preise für Reis, Mehl oder Zucker ins Unermessliche. Mindestens 28 Menschen sollen nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen in den vergangenen anderthalb Monaten verhungert sein. Schätzungen gehen davon aus, dass noch etwa 40.000 Menschen in Madaya leben. Insgesamt 330 Tonnen Lebensmittel, Decken und Medikamente wollen Hilfsorganisationen in den kommenden Tagen an sie verteilen. Das reiche für etwa einen Monat, sagt der für Syrien zuständige Koordinator der Vereinten Nationen. Viele Einwohner wollen Madaya jedoch am liebsten verlassen. Auch Dalal, eine Mutter, sieht für sich keinen anderen Weg. Ich muss Madaya verlassen, um meine Kinder zu versorgen, und ich brauche dringend einen Arzt, denn ich bin sehr schwach. Wir haben kein Geld, um Essen zu kaufen. Ein Kilogramm Reis kostet etwa 280 Euro. Mein Mann ist zu alt, um überhaupt zu laufen. Deshalb muss ich mich um die Kinder kümmern. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss Madaya verlassen. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihre Informationen von Aktivisten und Ärzten in Syrien bezieht, sollen 300 Menschen bereits aus Madaya gebracht worden sein. Sie seien akut vom Hungertod bedroht und müssten in Krankenhäusern versorgt werden. Zeitgleich hatten das Rote Kreuz, der Rote Halbmond und die Vereinten Nationen auch Hilfslieferungen in die Dörfer Fua und Kefraya geschickt. Die beiden Orte im Nordwesten Syriens in der Provinz Idlib werden ebenfalls belagert, allerdings von Regimegegnern. Die Bewohner, die überwiegend Schiiten sind und denen deshalb nachgesagt wird, dass sie Assad nahestehen, seien ähnlich ausgehungert wie die Menschen in Madaya, sagte ein Sprecher des Internationalen Roten Kreuz dem ARD-Studio Kairo.
Sabine Rossi berichtete, Madaya ist kein Einzelfall, im Gegenteil. Madaya ist der Normalfall, wenn Krieg ist. In Syrien ist Krieg und im Krieg ist der Hunger eine Waffe. Daran werden auch die Hilfslieferungen nichts ändern. Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Björn Blaschke.
Stell dir vor, es ist Krieg und alles geht mit guten Dingen zu. Das ist ein Traum. Krieg ist blutig, brutal, barbarisch. Kriegsrecht, selten mehr als ordentlich gedrucktes Wort. Denn kaum eine Kampfhandlung ist auf Demokratie und die Wahrung von Bürgerrechten ausgerichtet. Das war während des Jugoslawienkrieges so oder in der Zeit der US-Besatzung im Irak. Und jetzt ist es auch in Syrien nicht anders. Umso schöner ist es, dass nun ein Hilfskonvoi in die seit Monaten belagerte Kleinstadt Madaya gelangt ist, um Menschen, die vom Hungertod bedroht waren, zu retten. Vorläufig. Aber der Ekel, den der Krieg in Syrien hervorruft, wird damit nicht verschwinden. Es gibt 2, 3 viele Madayas, die Vereinten Nationen sagen 15. Dörfer, Städte, Ortschaften, die belagert sind. Mal haben Regierungseinheiten ihre Gegner eingekreist, mal umgekehrt. Der IS, die Nusra-Front oder sonst eine bewaffnete Gruppe halten Regierungseinheiten gefangen. Und immer sind vor allem Zivilisten innerhalb des Belagerungsringes die Opfer. Alte, Frauen, Kinder. In 15 syrischen Ortschaften essen, oder sollte es heißen fressen, ausgemergelte Menschen, Gras, Katzen, Ratten. 15 Ortschaften, in anderen Worten, so die UN, 400.000 Menschen. Hunger ist eine Waffe, die alle Kriegsparteien in Syrien einsetzen. Durst eine andere. Im vergangenen Jahr hatten Bewohner von Aleppo, der zweitgrößten Stadt Syriens, an 42 Tagen einen Wassernotstand. 42 Tage, an denen bewaffnete Gruppen die Wasserversorgung sabotiert hatten. Zeitweilig brachten die UN mit Tanklastzügen 10 Millionen Kubikmeter Wasser täglich nach Aleppo, um 700.000 Menschen mit Wasser zu versorgen. Zahlen. Aber wer kann sich das Grauen schon vorstellen? Durst. Erst eine ausgetrocknete Mundhöhle, dann Schwindelgefühle, eine Zunge, die anschwillt, Sprechstörungen. Raketen und Granatwerfer, Chemiewaffen und Fassbomben, also mit Brandbeschleunigern und Nägeln gefüllte Tonnen, die ihre willkürlichen Ziele niedermachen, Folter und Vergewaltigung, Hunger und Durst, das alles kommt in Syrien zum Einsatz. Manches widerspricht dem Völkerrecht, manches nicht. Nichts davon ist gut, alles ist Krieg. Vielleicht werden sich eines Tages einzelne Verantwortliche vor Gericht verantworten müssen, vielleicht auch nicht. Aber eines ist sicher, solange nicht ernsthaft um ein Ende des Krieges verhandelt wird, müssen wir mit weiteren grauenvollen Nachrichten aus Syrien rechnen. Ein Erfolg in Madaya hin oder her. Stell dir vor, es ist Krieg und alles geht mit guten Dingen zu, bleibt ein Traum.
Björn Blaschke kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Kampfdrohnen, die die Bundeswehr anschaffen will, werden wahrscheinlich aus Israel kommen. Ein entsprechender Zeitungsbericht wurde heute im Laufe des Tages in Berlin bestätigt. Es sind nicht viele Drohnen, sie werden auch nicht gekauft, sondern geleast. Und die Entscheidung für das israelische Modell ist unter anderem auch eine Entscheidung gegen ein US-amerikanisches Angebot. Das sind so die drei Kernpunkte, die man heute festhalten kann. Einzelheiten aus Berlin von Christoph Prössel.
Es geht um 3 bis 5 neue Drohnen, die vorübergehend geleast werden sollen. Ab 2025 könnte die Bundeswehr über eigenes großes unbemanntes Fluggerät verfügen, das derzeit gemeinsam mit Italien, Frankreich und Spanien entwickelt wird. Doch bis dahin sollen die neuen Drohnen vom Typ Heron TP zum Einsatz kommen. Die Bundeswehr benutzt Drohnen in Afghanistan. Die neuen Modelle eines israelischen Herstellers sind bewaffnungsfähig. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.
Wird für die Zukunft Standard sein. Sie ist wichtig für den Schutz der Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen.
Deswegen wird die Bundeswehr auch Lenkflugkörper kaufen. Bei Bedarf könnten diese Waffen zum Zerstören von Zielen am Boden montiert werden. Vor rund einem Jahr hat es eine breite Debatte über die Bewaffnungsfähigkeit von Drohnen gegeben. Damals gaben Friedensforscher, Völkerrechtler und Militärexperten im Verteidigungsausschuss ihre Meinung ab. Dafür und dagegen. Von der Leyen entschied danach, bewaffnungsfähige Systeme anzuschaffen und bei Bedarf, mit Zustimmung des Bundestages, auch Waffen einzusetzen. Auch der Bundeswehrverband forderte, keine Drohnen ohne Bewaffnung in Dienst zu stellen. Viele Soldatinnen und Soldaten argumentieren, dass Drohnen bei Gefechten Unterstützung aus der Luft leisten könnten. Die Opposition lehnt bewaffnete Drohnen ab. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger, sagte, Kampfdrohnen würden völkerrechtswidrig eingesetzt. Dieses angeblich präzise Waffensystem sei für viele zivile Opfer und eine Entgrenzung des Krieges verantwortlich. Die neuen Drohnen könnten bereits in Mali zum Einsatz kommen. Die Bundesregierung möchte 650 Soldaten in das afrikanische Land schicken. Der Bundestag muss noch zustimmen. Das Ministerium hat für die Drohnen insgesamt 580 Millionen Euro eingeplant. Die Verhandlungen mit dem israelischen Hersteller laufen noch.
Trumpfbube hat gestochen. Der Minister hat erlaubt, was andere vorher noch verboten haben. Edeka darf den Konkurrenten Kaisers Tengelmann übernehmen. Genau das hatte das Bundeskartellamt noch untersagt. Aber Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel darf sich darüber hinwegsetzen und die Fusion per Ministererlaubnis zulassen. Und genau das hat er heute getan. Informationen von Jörg Marksteiner.
Ihm sei schon klar, dass eine Ministererlaubnis in Deutschland keinen guten Ruf habe, sagte Sigmar Gabriel. Trotzdem sei es in diesem Fall richtig, die Komplettübernahme der 451 Supermärkte von Kaiser-Stengelmann per Sondergenehmigung durchzuwinken. Auch wenn das Kartellamt, die Monopolkommission und Konkurrenten strikt dagegen sind, weil Marktführer Edeka damit noch mächtiger würde. Doch es diene dem Gemeinwohl, meint der Wirtschaftsminister, wenn durch eine Fusion sichere Tarifarbeitsplätze erhalten bleiben für Menschen mit Einkommen von 1.500 bis 2.000 Euro brutto.
Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen den Eindruck haben, dass ihre Sorgen und Nöte in der Politik keinen ausreichenden Platz mehr und kein Gehör mehr finden und wir nur abstrakte Entscheidungen treffen, erscheint es mir jedenfalls richtig, alles zu tun, um rund 16.000 Menschen für einen möglichst langen Zeitraum Sicherheit zu geben.
Gabriel verlangt verbindliche, nachprüfbare Standort- und Jobgarantien, die in Tarifverträgen festgeschrieben sind. 5 Jahre lang müsse Edeka als neuer Eigentümer den Großteil der übernommenen Arbeitsplätze erhalten und Tariflohn zahlen, auch wenn Kaiser-Stengelmann seit 15 Jahren Verluste macht.
Konkret heißt das, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer behalten zumindest 97% der 16.000 ihren Arbeitsplatz zu tariflichen Bedingungen ebenso wie mit den existierenden Mitbestimmungs- und Betriebsratsstrukturen.
Gleichzeitig dürfen 5 Jahre lang keine Märkte an selbstständige Kaufleute abgegeben werden. Das war der Gewerkschaft Verdi besonders wichtig. Anschließend sind 2 Jahre lang betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Damit macht der Wirtschaftsminister harte Auflagen. Ursprünglich hatten Edeka und Tengelmann nur Beschäftigungszusagen für 1,5 bis 2 Jahre geben wollen in Form von Betriebsvereinbarungen. Doch das war dem Minister offenbar zu unverbindlich.
Alle diese Bedingungen muss Edeka erfüllen, bevor die Übernahme vollzogen werden darf. Es gibt also keine Hintertür.
Sollten die Unternehmen die Auflagen akzeptieren, dann habe man für die Mitarbeiter wohl das Bestmögliche erreicht, hieß es heute vom Gesamtbetriebsrat. Der hatte ebenso wie die Tengelmann-Eigentümerfamilie immer wieder betont, dass ohne die Fusion mit Edeka die Zerschlagung und damit der Verlust von bis zu 8.000 Arbeitsplätzen drohe. Vor allem für viele schlecht laufende Filialen in NRW habe es kaum Interessenten gegeben. 14 Tage haben Edeka und Tengelmann nun Zeit zu entscheiden, ob sie die Auflagen des Wirtschaftsministers akzeptieren. Zumindest scheinen sie nicht abgeneigt. In einer ersten schriftlichen Reaktion begrüßten die Konzerne die Entscheidung und sprachen von einer guten Nachricht und einem guten Tag für die Mitarbeiter. Die Entscheidung sichere 16.000 Arbeitsplätze und entlaste die Sozialhaushalte, weil ohne die Fusion für tausende Beschäftigte Arbeitslosengeld fällig geworden wäre. Anders sehen das jedoch die Fachleute der Monopolkommission. Sie sprachen von einer Entscheidung zu Lasten des Wettbewerbs und sie bezweifeln die langfristigen Jobeffekte. Nach ihrer Ansicht habe Edeka nach Ablauf der 5-Jahresfrist sehr große Anreize, Filialen zu schließen, fürchten die Wettbewerbsexperten.
Dass das Wort Gutmensch ein Unwort ist, jetzt sogar das Unwort des Jahres 2015 in der Nachfolge von Begriffen wie Lügenpresse und Sozialtourismus, dass also nun das Wort Gutmensch ein Unwort ist, das sollte uns doch zu denken geben. Denn was sagt es aus über eine Gesellschaft, in der Menschen, die ja tatsächlich Gutes wollen, mit einem rhetorischen Kampfbegriff belegt werden? Insofern eine sehr interessante Entscheidung der Jury, die da heute in Darmstadt bekannt gegeben wurde. Stefan Willert mit den Einzelheiten.
Als Gutmenschen seien jene als weltfremd abgestempelt worden, die das tun, was ein Gebot der Menschlichkeit sei. Die Linguistikprofessorin Nina Janich, Sprecherin der Aktion Unwort des Jahres.
Das Wort Gutmensch ist zwar bereits seit langem im Gebrauch und wurde auch 2011 schon einmal von der Jury als ein zweites Unwort gewählt. Doch ist es im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema im letzten Jahr besonders prominent geworden. Als Gutmenschen wurden 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen.
Mit dem Vorwurf Gutmensch würden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv und dumm diffamiert. Mittlerweile sei der Begriff sogar Kampfbegriff im rechtspopulistischen Lager, werde aber auch unreflektiert in den Medien genutzt. Nina Janich.
Das kommt teilweise auch in etablierten Medien wie dem Handelsblatt als Bezeichnung für einen Konformismus des Guten und für sozusagen eine undifferenzierte Haltung, die einfach nur menschenfreundlich sein will und sonst nichts und die eigentlichen Probleme nicht sieht.
Der Handelsblatt-Titel Schluss mit dem Gutmenschen-Gegurke wird von der sprachkritischen Aktion als besonderer Missgriff genannt. Unter den mehr als 1600 Einsendungen 2015 war das Thema Flüchtlinge beherrschend. Andere Vorschläge wie Flüchtlingskrise, Asylkritik, aber auch Willkommenskultur und der Kanzlerinnensatz "Wir schaffen das" waren ebenfalls mehrfach genannt worden.
Wir hatten das bis jetzt ganz selten, dass wir ein Thema so dominant hatten. Das war letztes Jahr schon relativ stark mit dieser Islamisierungsdebatte und jetzt haben wir das Flüchtlingsthema eigentlich bei 3/4 etwa der Einsendungen, die unseren Kriterien entsprechen.
Bei einer Umfrage vor der Technischen Universität in Darmstadt reagieren viele zunächst irritiert auf Gutmensch als Unwort des Jahres.
Weiß jetzt nicht, wie ich das interpretieren soll.
Gut ist ja was Positives, finde ich ein bisschen kritisch.
Ich dachte, es sollte irgendwas anderes eigentlich. Bin ich ein bisschen überrascht.
Ich habe selbst einen Migrationshintergrund. Meine Eltern sind nach Deutschland geflüchtet. Ich kann aus Erfahrungsberichten von meinen Eltern erzählen, dass die nicht freiwillig kommen. Ja? Und wenn es Menschen gibt in diesem Land, die diesen Menschen helfen, dann ist es, glaube ich, eine Unterstellung, einfach zu denen zu sagen, ja, das sind nur so Gutmenschen.
Die sprachkritische Aktion Unwort des Jahres wählt seit 25 Jahren Begriffe als Unwort, die sich gegen Menschenwürde und Demokratie richten oder diskriminieren bzw. einen Sachverhalt verschleiern. Die beteiligten Sprachwissenschaftler hatten 2014 Lügenpresse als Unwort des Jahres ausgewählt.
Ruth Neuwirig ist tot. Die Schauspielerin starb heute im Alter von 91 Jahren, jedenfalls nach Angaben der Deutschen Presseagentur. Ein großer Star war sie in den 50er Jahren. In dieser Zeit wurde sie in einem Atemzug genannt mit Maria Schell oder Romy Schneider, mit Ovi Fischer oder Karl-Heinz Böhm. Kirsten Martins erinnert an Ruth Neuwirig.
In Deutsch und Sprachen ist sie nicht zu überrennen. Wenn auf der Leinwand die Garbo erscheint, Ruth hingerissen ins Taschentuch weint. Am Morgen in der Schule, da macht sie uns vor, wie Greta Garbo im Film ihr Leben verlor.
Schrieben über sie einst ihre Mitschüler. Später als Sekretärin nahm sie privaten Schauspielunterricht, spielte kleine Rollen am Theater und war schrecklich enttäuscht, als sie in einem Filmstudio nach Probeaufnahmen erklärt wurde, sie habe zwar großes Talent, ließe sich aber nur schwer fotografieren. Kaum verständlich sieht man sich ihre späteren Filme an. Braune, oft kurze Haare über klarer Stirn, geschwungene Augenbrauen, große Augen, ovale Wangen und, wie Greta Garbo, eine schmale Oberlippe über voller Unterlippe. 1950 sprang Ruth Neuwirig für eine erkrankte Kollegin ein, spielte in der Filmkomödie 13 unter einem Hut eine clevere Tochter aus gutem Haus mit Geld. Danach drehte sie einen kitschigen Liebesfilm nach dem anderen, fast immer mit Happy End. 1953 entstand das tränenreiche Melodram »Ein Herz spielt falsch«. Die Rolle einer schwerkranken reichen Frau, die sich in einen Hallodri verliebt, machte Ruth Neuwirig zum Star. Im Menschenbild des deutschen Nachkriegsfilms, das klein, verdruckst, gefühlsgelähmt und trübselig war, wurden sie und ihre Filmpartner Ove Fischer und Dieter Borsche vor allem für ein weibliches Publikum zu Traumpaaren. Charmant, kokett, lebenslustig, bürgerlich und unkonventionell, aber nicht zu sehr.
Es war für mich mehr Traum als Fabrik. Aber als Fabrik habe ich es eigentlich auch nicht empfunden. Und nachdem man den Krieg überstanden hatte und überhaupt noch lebte. Die Tatsache, dass man das überlebt hat, war ja schon etwas so Unerhörtes. Und nun auch noch in dem Beruf, den man sich so sehr gewünscht hat, aufgenommen zu sein und auch noch einen gewissen Erfolg zu haben. Nun muss ich aber sagen, eine Karriere damals zu machen, war wahrscheinlich einfacher als heute.
Im deutschen Nachkriegsfilm gab es burschikose Frauen wie Lieselotte Pulver, die ihre Sexualität verleugneten, oder schmachtende Seelchen à la Maria Schell und Sonja Ziemann. In Wirklichkeit waren die Frauen durch die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg stark und autark geworden. Sie mussten erst wieder lernen, sich den Männern unterzuordnen, was die Filme der 50er Jahre eifrig propagierten. Auch Ruth Neuwirig spielte anmutige Damen, die ihren Männern um den Hals fallen und ihr Gesichtchen an eine starke Hemdbrust drücken. Doch sie behielt immer eine feine Distanz, spielte intelligente Frauen, die ihre Überlegenheit klug einzusetzen wussten, die Leidenschaft und Sehnsucht hinter Disziplin versteckten. 13 Filme drehte sie bis 1963 und entschied sich dann bewusst gegen eine weitere Karriere, suchte nach Ruhe, Abstand vom Filmgeschäft.
Kirsten Martins erinnerte an Ruth Neuwirig, die heute im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie können die Sendung auch nochmal nachhören im Internet unter wdr5.de oder ndr.de/info. Ich verabschiede mich aus dem Studio. Mein Name ist Thomas Spickhofen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.